Der Playing Penguin Podcast. Holla Hörerschaft, hier bin ich wieder, euer Christian, und ihr hört die Playing Penguin Podcast Ausgabe Nummer 3. Nun ja, es hat schon etwas länger gedauert, doch nun bin ich endlich wieder da. Ich bin wieder komplett gesund und gut gelaunt und habe natürlich viele, viele spannende Themen für euch mitgebracht. Unter anderem unterhalte ich mich heute mit meinem Studiogast Lasek über die Games Convention 2010, über Steam für Linux, und wir unterhalten uns über das ein oder andere nerdige Thema. Und wie sollte es auch anders sein? Diesmal gibt es auch wieder freie Musik. Diesmal von einer Band, die etwas bekannter ist. Aber dazu später mehr. Ja, Playing Penguin Podcast Ausgabe 3. Diesmal nicht alleine. Ich habe nämlich auch noch Stimmen in meinem Kopf, speziell in einem Kopfhörer. Ich begrüße bei mir den Lasek. Ich hoffe, ich spreche das richtig.
Leszek wird es ausgesprochen.
Leszek, sorry, das schneide ich. Oder ich schneide es auch nicht. Leszek, hi. Ja, genau, wir zwei machen heute einfach mal so ganz spontan einen Playing Penguin Podcast zu zweit. Okay, ja, worüber sprechen wir heute? Also, ich hatte auf dem Schirm so ein paar Sachen mit Spielen, die sich so in der Linux-Szene getan haben, aber auch so die größte Enttäuschung des Jahres, den Steam-Klienten, den es nicht für Linux geben wird. Ich weiß nicht, was hast du denn noch so auf dem Schirm?
Ja, ich habe mir die Games Convention ein bisschen angeschaut. Die war ja hier in Köln. Ich war nicht konkret auf der Games Convention, habe mir aber ein paar Berichte angeschaut zu den interessanteren Dingen, die es dort gab. Und ja, da könnte ich was drüber berichten.
Ja, ich glaube, das ist auch ein schönes Thema. Ich weiß nicht, da könnte man ja auch gleich mal einsteigen. Ja, Games Convention ist ja sowas wie die neue, bessere, coolere E3. Die ist jetzt eigentlich gar nicht mehr so richtig. Das ist jetzt nur noch eine Fachmesse. Ja, Games Convention. Was war denn so dein persönliches Highlight?
Ich glaube, das Highlight, was ich so sehe, vielleicht weil ich auch Fan davon bin, sind die neuen Star Wars Spiele.
Ja.
Einmal Star Wars The Old Republic Online, also quasi The Knight of the Old Republic. Ich weiß nicht, ob du es noch kennst. Das war halt dieser Singleplayer-Modus, dieses Single-Role-Playing-Game-Modus, wo du aber nicht gemerkt hast, dass es ein Role-Playing-Game ist, sondern wo du richtig viel Action erlebt hast. Und das haben sie jetzt umgesetzt quasi online mit The Old Republic, haben lang dran entwickelt. Das ist das gleiche Entwicklerstudio, also BioWare. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant, das Konzept, was sie auch vorhaben. Denn sie wollen nicht nur, so wie man es vielleicht von WoW oder so kennt, ganz normale öffentliche Quests quasi machen für alle, wo es bei jedem Spieler das gleiche ist, sondern sie wollen auch individuell auf jeden einzelnen Spieler oder jede Spielerklasse, weil jeden einzelnen Spieler kann ich mir schwer vorstellen, aber wahrscheinlich jede einzelne Spielerklasse wollen sie halt eine eigene Story, eine eigene individuelle Story zusammenstellen. Und das ist schon richtig genial, weil du kannst von einem ganz normalen Söldner über eine Spezialeinsatztruppe der Republik bis hin zu einem Padawan-Schüler oder einem Jedi-Meister kannst dir alles auswählen, was es in der Star Wars-Welt alles gibt. Und das ist schon richtig interessant. Und das Ganze spielt halt paar tausend Jahre vor hier der Story, die man halt aus dem Kino kennt.
Okay,
und das ist also wirklich hochinteressant.
Also Darth Vader war da noch gar nicht, Darth Vader noch nicht mal in Planung, nicht schlecht. Public Quests, ja, das kenne ich, glaube ich, aus Warhammer Online. Da haben die das ja auch so gelöst, Public Quests. Also wenn du da einfach mal so vorbeikommst, dann kannst du quasi in die Quest mit einsteigen und die lösen und dann einfach weiterziehen, wenn du Bock drauf hast. Ich weiß nicht, das war allerdings damals relativ schwierig mit den Public Quests in Warhammer Online, weil die Idee ist nicht schlecht, so, das ist ja auch der Sinn eines MMOs, dass man halt Massive Multiplayer, dass man einfach so reinstürzt und spielen kann. Das ist ja das, was mich an WoW immer stört. Du musst eine Quest annehmen, bevor du sie machen kannst. Mhm. Ist nicht so schön. Ja. Aber was mich halt an Warhammer Online gerade gestört hat bei den Public Quests ist, meistens sind diese Quests dann aber auch storytechnisch nicht so toll, weil dann beschränkt sich das dann auch immer nur auf haue den und den tot. Und ich weiß nicht, wenn man das so auf Star Wars bezieht, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass dann eine Public Quest aus töte 20 Stormtroopern besteht.
Ne, die haben es also schon wirklich schon storytechnisch auch eingebunden. Das heißt, diese Public Quests, das sind halt so Quests, die sind eher selten im Spiel zu finden, sagen wir mal so. Und die individuellen Story-Quests sind wirklich das Interessante bei dem Ganzen. Und wo du dann auch deinen Charakter erst am Anfang erst einmal ausbildest, quasi bis er eine gewisse Reife hat. Und dann kannst du halt auch zu diesen öffentlichen Quests gehen. Das heißt, so wie ich das verstanden habe und so wie ich es gesehen habe auf den Bildern, ist es halt so eine Mischung aus diesem alten Singleplayer-Modus, wo du einfach eine lineare Story hast, die du einfach abspielen kannst mit NPCs oder halt mit anderen Leuten zusammen. Und dann so eine Mischung aus so einem öffentlichen, normalen MMORPG, was man halt so kennt, wie WoW oder sowas, und halt auch diesem Singleplayer-Modus. Und das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Selber gespielt habe ich es noch nicht. Und wie das dann jetzt aussieht, müssen wir ja mal sehen. Weil ich glaube, spielbar war es auf der Gamescom noch nicht.
Genauso, das ist, glaube ich, auch das, was ich so gehört habe, dass das Spiel halt noch sehr, sehr früh in der Entwicklung ist. Und ich glaube, da wird sich auch noch einiges tun. Und zur Story ist ja auch nicht so viel bekannt, bis auf die 1000 Jahre zurück und so ein paar Kleinigkeiten, ein paar Render-Sequenzen. Ich glaube, da kann man sich ganz gut im Internet mal drüber informieren. Ja, mal schauen, was gab es denn sonst noch so auf der Games Convention? Also,
Ja, und das zweite große Spiel, glaube ich, aus dem Star Wars-Universum ist halt Force Unleashed 2.
Ja!
Und das ist ja richtig genial. Also ich habe den Trailer gesehen, der kam ja, glaube ich, vor der Gamescom raus, von der E3 noch, der Trailer. Und das war ja schon wirklich ein Hammer-Trailer. Und der hat richtig Bock gemacht auf mehr. Und das ist quasi in Force Unleashed 2, ich weiß nicht, ob du es zu Ende gespielt hast, da stirbt ja am Ende entweder Darth Vader, was ein bisschen unrealistisch ist, glaube ich, für den weiteren Verlauf, oder halt dein Hauptprotagonist, also dieser Starkiller.
Genau.
Der stirbt ja am Ende und im zweiten Teil macht man quasi als Starkiller weiter. Und das Interessante ist, ich weiß nicht, ob man es direkt am Anfang gesagt bekommt oder ob man es später im Spiel herausfindet, ist, dass es sich dabei um einen Klon handelt. Das heißt, wie halt die Klonarmee, wie man es aus Star Wars kennt, wurde auch dieser Starkiller mehrmals geklont. Und okay, jetzt sollst du als Starkiller-Klon auch von Darth Vader irgendwie gekillt werden. Und man hat also quasi den ersten Teil umgedreht, storytechnisch. Beim ersten Teil bist du ja Jäger und musst halt die verschiedenen Jedis jagen und töten. Und jetzt bist du der Gejagte. Und das ist ja schon ein bisschen was Interessanter. Vor allem bist du nicht nur der Gejagte des Imperiums, sondern auch noch der Gejagte der Republik, weil du ja die verschiedenen anderen Jedis auch alle gekillt hast. Und ja, da könnte ich mir vorstellen, dass das relativ interessant wird. Vor allen Dingen, die Grafik hat mich so richtig beeindruckt. Ich habe ja erstmal gedacht, ja, die können nicht mehr viel rausholen aus der Havoc Engine und diesen ganzen anderen Engines, die sie da irgendwie für die Physik verwendet haben. Aber was zum Beispiel auch in dem Video zu sehen war, ist, dass unser Hauptprotagonist, also Starkiller, auch nasse Kleidung hat, also durch irgendwie Wasser läuft und man sieht das richtig wunderschön auch. Und es hat auch Auswirkungen dann auch aufs Spiel, auf die Geschwindigkeit, wie schnell er dann jetzt irgendeinen Trick ausführen kann oder laufen kann durch die Gegend. Da hat es auch Auswirkungen. Und was ich auch relativ, sagen wir mal, problematisch finde für eine Deutschland-Veröffentlichung ist, dass du wirklich mit dem Lichtschwert, das haben sie wirklich so getunt, dass du jetzt wirklich alles Mögliche an deinem Gegner abschneiden und absäbeln kannst. Von Kopf bis Hand bis Füße, alles Mögliche. Es spritzt Gott sei Dank kein Blut, weil sonst wäre es auf jeden Fall nicht mehr hier veröffentlicht worden, glaube ich, mit die FSK. Aber Köpfe abtrennen oder andere Gliedmaßen gehört halt dazu. Mit dem Laserschwert relativ realistisch gemacht, aber dann auch, wenn man sich das öfter mal angeschaut hat, dann sieht das überall gleich aus. Also nicht irgendwie, man legt nicht Fokus darauf. Das ist zumindest eine gute Sache. Und was sie neu hinzugefügt haben, im Gegensatz zum ersten Teil, sind auch neue Machtoptionen. Das heißt, der Spieler ist viel, viel mächtiger geworden. Das merkt man auch, dass er sich, dass er viel mehr größere Gegenstände bewegen kann. Im ersten Teil hat man vielleicht noch gerade so einen TIE Fighter zum Beispiel irgendwie wegschleudern können. Jetzt macht man ein ganzes Level, wo man mehrere TIE Fighter in der Luft einfach zersprengt.
Oh ja, das habe ich geliebt. Das
ist richtig geil. Und was auch richtig genial ist, jetzt wurde auch der Mind-Trick, also dieser Gedächtnistrick, um irgendwelche Gegner zu steuern, der wurde jetzt auch eingeführt. Das heißt, du kannst dir auch die Stormtrooper, die es dort gibt, auch als Hilfe quasi mit dem Mind-Trick so umpolen, dass die dann auch für dich arbeiten und hinter dir stehen und dir helfen. Das ist also auch eine nette Sache, wie ich finde. Und dann auch noch zu guter Letzt haben die auch noch Kombos eingeführt. Das heißt, du kannst jetzt ähnlich wie es im ersten Teil, hast du ja auch, um deine Endgegner zu töten, hast du ja verschiedene Kombinationen, die du dann machen musstest, verschiedene Tasten, die du drücken musstest, um dann deinen Gegner letztendlich fertig zu machen. Diese Kombos haben sie jetzt teilweise auch ins Gameplay mit übernommen, sodass du deine ganz normalen, stinknormalen Stormtrooper-Gegner dann auch ganz einfach besiegen kannst damit. Und das sieht relativ genial aus, weil es gibt verschiedene Stormtrooper. Im ersten Teil gab es, glaube ich, fast immer nur identische. Mittlerweile gibt es auch verschiedene. Das ist also sehr nett gemacht, vor allen Dingen, weil du jetzt nicht nur einheitlich immer die gleichen Stormtrooper hast, die sich angreifen, sondern du hast auch verschiedene, einige mit diesem komischen Elektro-Lichtschwert-ähnlichen Abweiß-Stöcken quasi, die man ja auch schon aus dem dritten Teil von Star Wars, aus dem Film kennt, Episode 3. Und ja, ansonsten, das war es eigentlich, was man zu Star Wars vorsagen kann. Auf jeden Fall wieder genial, cinemastische Effekte, bombastische Grafik, und ich würde mich freuen, wenn das Ganze auch irgendwie vernünftig auf Linux irgendwie lauffähig wäre.
Genau, ja, das ist ein super Stichwort. Also ich weiß nicht, ich habe den ersten Teil von The Force Unleashed auf der Wii gespielt, und das war ein verdammt geiles Gefühl, als du dann da standest mit deiner Wii Remote und hast da das Lichtschwert geschwungen, und du hast dich richtig gefühlt wie Darth Vader, und gleich in der ersten Mission, da triffst du auf Darth Vader höchstpersönlich. Ja. Und das ist schon ziemlich cool gemacht. Und ich weiß nicht, gab es davon eine PC-Version?
Ugh. Ja, es gab sogar eine PC-Version vom ersten Teil. Es gab sogar eine PlayStation 2-Version davon. Boah. Eine Nintendo DS-Version und eine PlayStation 3-Version. Also die haben da eine ganze Menge gemacht beim ersten Teil. Wie es beim zweiten Teil aussieht, weiß ich nicht. Aber ich würde denen anraten, das jetzt nicht wirklich so weit zu sagen wir mal, so weit zu verteilen auf verschiedene Plattformen, weil teilweise die Nintendo Wii-Version war eine eigene Version für sich. Ja. Die hatte zwar fast die gleiche Story, hatte aber ein paar Gimmicks, die eigenständig waren. Die PlayStation 2-Version hat sich von der PlayStation 3-Version sehr stark unterschieden. Bei der PlayStation 3-Version gab es ja dann hinterher auch noch Sachen zum Runterladen. Das hat sich aber dann auch wieder teilweise von der Xbox 360-Version unterschieden. Da konnte man auch Sachen runterladen, und das war halt nicht so dolle. Da würde ich jetzt eher sagen, beschränkt euch, also hier beschränkt euch lieber, LucasArts, beschränkt euch lieber auf PlayStation 3, Xbox 360, vielleicht noch Nintendo Wii und den PC, aber den ganzen anderen Kram, Nintendo DS oder sowas, das ist, sollte man nicht machen. Das macht die Story kaputt und verzögert das Spiel nur unnötig.
Jo, also ich sehe jetzt auch gerade in der WineUp.db, dass der erste Teil von dem Spiel einen Platinum- bzw. Goldstatus bekommen hat, und dass der einzige Fehler in dem Spiel eigentlich nur so Soundruckler sind, wenn du halt in großen Gefechten bist, weil da irgendwie die Wine-Engine nicht hinterherkommt, aber das ist schon auch etwas älter. Ich denke mal, dass der zweite Teil auch sehr gut unter Wine laufen wird, vor allem weil die Engine auch dieselbe ist, dass man die nur etwas
aufgemöbelt hat. Ja, die Engine ist dieselbe, die haben so ein bisschen was aufgemöbelt, und die müssen es ja relativ plattformunabhängig programmieren von der Engine her und werden dann wahrscheinlich auch auf OpenGL setzen. Da bin ich mir relativ sicher, weil das ja auf der PlayStation 3 und der Xbox 360 sehr angesagt ist.
Genau. Also das ist, glaube ich, auch das Ding, warum ich denken werde, dass der zweite Teil zumindest unter Wine, unter Linux läuft.
Ja. Eines meiner Lieblingsspiele ist FIFA, und da haben sie jetzt auch eine neue Version rausgebracht, beziehungsweise wollen eine neue Version rausbringen, nämlich FIFA 2011. Interessante dabei ist, man kennt ja FIFA wird relativ langweilig, wenn man es länger spielt, weil die Gegner relativ dumm sind. Hier hat man jetzt intelligentere Spielerklassen eingeführt, sodass man quasi die Spieler nach guten und schlechten Spieler unterscheiden kann. Ihnen wird dann auch eine bestimmte Eigenschaft zugewiesen. Das heißt, dass zum Beispiel schlechte Spieler, wenn man die schlechten Spieler hat, dass die einen schlechteren Pass machen zum Beispiel oder einen ungenaueren Pass spielen. Und dass gute Spieler einen besseren Pass hinkriegen oder dribbeln, dass die schlechten Spieler eher so einen großen Dribbelradius haben, wenn sie sich einmal um die eigene Achse drehen wollen, oder bei Freistößen, dass sie irgendwo in die Wolken reinschießen oder in die Zuschauertribüne, und die besseren Spieler treffen dann halt besser. Und das ist, glaube ich, eine sehr interessante Sache. Und dann Premiere, das allererste Mal, eine Torwartsteuerung soll es bei FIFA geben. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie man den Torwart steuern soll. Ich kann mich erinnern, es gab sowas sehr, sehr Simples, glaube ich, in FIFA 97, wo man den Torwart mal steuern konnte.
Genau, so Minispielchen so, war das, oder?
So für den Ball halten oder so. Das gab es da, glaube ich, noch nicht. Und da bin ich echt mal gespannt, wie das aussieht mit FIFA 2011. Torwartsteuerung, das konnte man, glaube ich, auch nicht anspielen. Man konnte halt nur kurz man konnte das anspielen. Aber Die Torwartsteuerung, glaube ich, habe ich da noch nicht gesehen, so richtig, wie das umgesetzt worden ist.
Ja, zu FIFA hatte ich eine ganz kurze Frage. Und zwar, also ich habe einen Kollegen, Marcel heißt der. Hallo Marcel, ich grüße dich mal ganz lieb. Der ist so ein FIFA-Fan gewesen. Und ich glaube, der hat von 2005 bis 2009 alle FIFA-Teile sich im Laden geholt und sich tierisch gefreut. Und ich stehe da meistens immer davor und denke mir, die Spiele unterscheiden sich kaum, außer dass die Spiele ausgetauscht werden und hier so ein, zwei Details verbessert werden.
Genau.
Was ist denn jetzt auch der große Reiz, außer die Torwartsteuerung und dieses Spieler, du bist gut, du bist schlecht, gibt es da noch einen besonderen Reiz an dem Spiel? Weil irgendwie.
Ja, es gibt jetzt auch ganz neuerdings einen Karrieremodus. Das heißt, du kannst als Amateur quasi anfangen bei irgendeiner x-beliebigen Mannschaft und kannst dich dann versuchen, hochzupushen als Spieler. Versuchen dann den Spieler irgendwie zu fördern und den irgendwie besser zu machen, damit er dann zum großen Star wird. Das ist so für den Singleplayer ein Anreiz, würde ich mal sagen. Für den Multiplayer wird man.
Das Spiel hat
dabei bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es im Vorgängerteil das auch schon gab, dass es Online-Updates gab für bestimmte Mannschaften und Spieler, sodass dann, wenn jemand transferiert ist von Werder nach München oder andersrum, dass der dann die Mannschaft auch im Spiel gewechselt hat, dass das also synchronisiert worden ist. Das ist, glaube ich, jetzt auch relativ neu. Also man will so ein bisschen mehr online-mäßig dabei sein und ansonsten ist FIFA, glaube ich, immer noch im Multiplayer, auch Online-Multiplayer, immer noch am besten aufgehoben, wenn man Spaß haben möchte. Ansonsten, wenn man es alleine spielt und zockt, da ist man, glaube ich, nach einer Saison oder so, hat man die Schnauze voll und macht was anderes, glaube ich.
Coole Sache, also das hört sich doch schon echt besser an. Also die 2008er ist die letzte Version, die ich zum Beispiel gespielt habe. Und ich bin nicht so der Fußballfan, aber der große Fan von so Wirtschaftssimulationen. Ich glaube, das hört sich sehr interessant an. Weißt du denn auch, wann es kommt?
Ja, es soll jetzt Anfang 2011 rauskommen.
Cool. Sehr schön.
Aber genau, das haben sie noch nicht gesagt. Ja, das nächste große Spektakel, glaube ich, auf jeden Fall grafisch-mäßig und natürlich jetzt auch konsolenmäßig, ist Crysis 2. Anders als die erste Version wird das nämlich auf vielen Konsolen auch noch erscheinen. Da gab es auch einen wirklich bombastischen Trailer, einmal von dem Singleplayer, der auch sehr, sehr gut sein soll und der vor allen Dingen jetzt ein neues Szenario hat, weil vorher war ja mehr so auch so dieser Dschungel und dieses tropische war ja eher das Theme hinter dem Crysis 1 und in Crysis 2 hat man jetzt New York sich ausgewählt, also eine Stadt und das ist auch wirklich eine sehr interessante Sache auf jeden Fall. Also die Stadt, da kommen halt diese komischen Monster, überfallen die Stadt und wir müssen jetzt als dieser Hauptprotagonist, mir fällt jetzt der Name von dem nicht mehr ein, aber wir müssen jetzt auf jeden Fall die Stadt irgendwie retten von diesen Aliens. Und das ist auf jeden Fall sehr interessant. Man hat so ein bisschen versucht, New York nachzubauen. Ist natürlich nicht originalgetreu gemacht. Das Interessante ist aber auch dieser Multiplayer-Modus, den sie jetzt stark erweitert haben und der so mich am Anfang so ein bisschen erinnert hat an Halo. Vor allen Dingen, was die Steuerung angeht und das Zoomen mit der rechten Maustaste, kannst du halt reinzoomen und hast dann so, als ob du quasi die Waffe gerade in den Händen hältst, so eine Perspektive. Und das hat mich dann doch eher so an Halo erinnert, wo du das ja auch eigentlich andauernd hast, um vernünftig spielen zu können. Und ansonsten ist das wirklich grafisch richtig aufwendig. Der Trailer, den man sehen kann zum Multiplayer-Modus, zeigt halt zwei verschiedene Mannschaften im Grunde genommen, die gegeneinander spielen. Eine richtige Story ist nicht dahinter. Und das Ganze spielt sich halt ab auf den Dächern von New York, also auf den riesen Wolkenkratzern spielt sich das ab und du kannst dann von einem Wolkenkratzer zum nächsten irgendwie jumpen. Es gibt da verschiedene Seile, die da irgendwie gespannt sind zwischen den Wolkenkratzern. Du kannst dich da dranhangeln oder es gibt andere Möglichkeiten, wie du da rüberkommst. Und ja, ansonsten ist das ein relativ interessantes Spiel, gerade auch, weil es nicht nur für den PC rauskommt, sondern auch für die Konsole und für die verschiedenen Konsolenversionen. Und ich glaube, das ist eine Sache, die ich mir dann später auch mal kaufen werde und dann persönlich auch zocken werde, weil das ein sehr geniales Spiel ist.
Ja, also ich weiß nicht, Crysis habe ich selbst leider nicht gespielt, weil das lief damals nicht unter Linux und mein Rechner ist auch viel zu schwach gewesen damals, aber Far Cry, den Vorgänger von dem Spiel, habe ich ja gespielt und der war ja sowohl technisch als auch storymäßig zur damaligen Zeit ja der Hammer und ich denke, der zweite Teil, was ich auch so mitbekommen habe in den Medien, der scheint schon echt gut zu werden. Auch klar, es ist ein Ego-Shooter, da ist die Story nicht so wichtig wie zum Beispiel bei einem Rollenspiel, aber ich denke, es wird trotzdem ein sehr, sehr gutes Spiel werden. Gibt es denn sonst noch so ein schickes Highlight, was du so hast?
Ja, dann gab es noch Diablo 3 zum
Oh
Anzocken
ja,
sogar.
Blizzard.
Allerdings gab es da ganz, ganz lange Schlangen. Ich habe da gehört, da muss man mehrmals um den Games-Block, hat man so eine Schlange quasi gebildet, damit das hier nicht ausufert. Und man muss da teilweise 3 oder 4 Stunden warten, bis man das anzocken konnte. Und das einzig Neue an Diablo 3, was ich jetzt gesehen habe, weil es wurde ja auch schon auf der Games Convention oder auf der Gamescom letztes Jahr 2009, wurde es ja auch schon ausführlich gezeigt. Das einzige Neue, was ich gesehen habe, war die Rasse, gibt eine neue Rasse, Artisan nennt sich die. Und das ist so sowas wie ein intelligenter Packesel, der einem hinterherläuft. So habe ich es verstanden, jedenfalls.
Okay.
Der soll einem dann das Spiel so ein bisschen erleichtern, soll natürlich auch ganz normal interagieren können und soll auch so manchmal eine beleidigte Leberwurst spielen können oder sowas. Man muss auch so ein bisschen das Vertrauen der Person gewinnen. Aber das klingt auf jeden Fall interessant und ist auf jeden Fall ein Aspekt, was das Diablo-Universum angeht.
Ja, also Blizzard-Spiele sind ja von Ding her auch immer toll. Also ich habe jetzt auch StarCraft 2 vor 2 Wochen richtig schön durchgespielt, gleich zum Release gekauft und eine Woche später hatte ich es durch und ich hatte wahrscheinlich Tränensäcke bis zum Bauch. Und ich weiß nicht, Diablo 3 wird wahrscheinlich genauso ein tolles Spiel werden. Ja, was halt ein bisschen schade ist. Also ich habe halt auch von den Warteschlangen was mitbekommen und ich habe einen Kumpel, der war halt auch da und hat sich auch nur wegen Diablo 3 ein Ticket für die Gamescom geholt. Und da gab es so eine lustige Warteschlange, wie du erzählt hast, dass die Leute 3 Stunden gewartet haben. Da gab es ein Schild, jetzt wartest du 1 Stunde, jetzt wartest du 2 Stunden, jetzt wartest du 3 Stunden. Und dann gab es ein Schild, stell dich bloß nicht mehr an, du kommst heute eh nicht mehr dran. Und
Ja,
das
nicht
war halt
schlecht.
ziemlich cool. Also die Blizzard-Leute haben auch Humor gegenüber sich selbst.
Ja, ich fand das relativ schön. Gab es auf einigen Videos auch zu sehen, dass die das bei The Old Republic auch sehr cool gemacht haben, weil da gab es ja auch ganz kurz eine Demo, glaube ich, die man anspielen konnte. Da gab es auch riesig lange Warteschlangen. Was haben die gemacht? Die haben einfach ein paar Schauspieler besorgt, die sich die Stormtrooper Sachen angezogen haben und die haben dann einfach alle verscheucht, die jetzt gerade am Stand waren, haben sich selber dorthin gesetzt. Und haben den Stand quasi besetzt. Und das war halt quasi die offizielle Meldung dafür, ja, der Stand ist jetzt zu. Dann durfte keiner mehr. Also, auf jeden Fall eine nette Idee, wie man dann den Stand schließen kann.
Finde ich auch. Also, ich glaube, das ist auch der Grund, warum man zu so einer Games Convention geht, weil diese ganzen Gimmicks und diese Gags, die die Leute sich einfallen lassen. Hast du vielleicht auch mitbekommen, dass Valve diese Geschenkcodes versteckt hat? Also, das wäre jetzt eine super Überleitung, deswegen bringe ich das jetzt. Also, ich weiß nicht, hast du noch was, weil ich.
Ja, ich habe noch ganz kurz, aber nur ein paar Sachen.
Kein Problem. Ich habe Zeit.
Nämlich ganz kurz, 4.3 wurde auch angekündigt mit dem Trailer.
Ach,
Ich habe aber da nur
4-3.
den Trailer gesehen. Ja, 4.3 geschrieben, F3EAR. Also da haben sie sich ja was ganz Grandioses ausgedacht. Nee, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich habe 4 jetzt selber nicht gezockt, aber es geht so in Richtung so Metal Gear Solid von der Story her. Und das finde ich dann doch relativ interessant, dass sie da verschiedene Geister oder Brüder, die dann sich gegenseitig bekämpfen müssen und der eine von denen scheint ein Geist zu sein. Also ich kenne die Story zwar nicht so ganz, aber der Trailer macht auf jeden Fall Lust, das Spiel dann mal anzufangen, erstmal zu spielen.
Oh
So ein
ja,
bisschen.
also 4
Dann,
ist cool.
ja, also 4 ist auf jeden Fall sehr interessant. Dann gab es noch eine Demo zu Assassin's Creed 3.
Juhu.
Und das ist ja quasi, so wie ich es verstanden habe, ist das eine Prequel-Story zu dem, was es bei Assassin's Creed 1 und 2 schon gab. Und das Hochinteressante dabei ist, dass du jetzt dann auch als Hauptprotagonist auch Rekruten hast, die um dich herumlaufen. Und du kannst die dann quasi zum Beispiel auf Dächern schicken, du läufst dann die Straße entlang und läufst dann auf Soldaten zu oder sowas, dann machst du irgendeine Geste und dann werden die Soldaten halt mit Pfeilen durchbohrt. Und du hast deinen Weg dann frei und kannst dann weiterlaufen. Also, das ist im Trailer auch schon zu sehen und das finde ich eine sehr, sehr nette Sache, wenn sie das noch weiter ausgebaut haben im Spiel, so verschiedene andere Gesten, um dann verschiedene Aktionen auszulösen. Aus der Ferne ist das, glaube ich, eine sehr interessante Sache zu den sowieso schon ohnehin schon sehr interessanten Dingen, die es ja und Möglichkeiten, die du da hast, in Assassin's Creed Leute umzubringen.
Ja,
Ja.
erinnert mich
Und
so ein
dann das
bisschen an.
allerletzte Spiel,
Ja.
was ich angeschaut habe, ist Need for Speed Hot Pursuit ist wieder zurück. Also der dritte Teil ist das halt
Nein.
schon quasi. Und ich bin ja auch ein kleiner Need for Speed-Fan.
Ich
Und gerade
auch.
auch Hot Pursuit, weil das ja so das Ur-Need for Speed ist, gegen Gegner antreten und von der Polizei gejagt werden. Und das Interessante da ist, es ist eine Online-Anbindung, sodass du quasi auch gegen irgendwelche Konkurrenz aus dem World Wide Web quasi fahren kannst und die Polizei dir quasi hinten im Nacken hängt. Das heißt, man hat den ganzen Modus quasi gleich belassen wie in Hot Pursuit 2, dass die Polizei dich immer noch jagt. Diesen komischen Vorausblick, den es schon in der zweiten, im zweiten Teil gab, wo du dann so einen Feuerstreif hattest und dann so 10, 15 Meter vorausschauen konntest, was jetzt in der Zukunft quasi auf dich wartet. Das haben sie jetzt übernommen. Das wird aber automatisch passieren. Das heißt, wenn jetzt eine Polizeisperre vor dir auftaucht oder auftauchen wird, kriegst du das vorher angezeigt. Das heißt, das Spiel freest kurz, dann fliegt es kurz zu dieser Polizeisperre und dann kommst halt wieder zurück ins Spiel und dann kannst halt weiterspielen. Ich weiß nicht, ob das abschaltbar ist. Ich fand's im Trailer erstmal ja, sehr interessant, aber ich würde es dann doch eher persönlich abschalten, weil das dann doch dann ein bisschen was spannender ist, wenn du dann die Polizeisperre vorher nicht siehst. Und vor allen Dingen kann ich mir vorstellen, dass es das ein bisschen was nervt, wenn du dann mitten im Spiel bist und auf einmal stoppt das ganze Spiel und dann kommt wieder die Kamerafahrt nach vorne und also das könnte ein bisschen was nerven, aber ansonsten Grafik ist wieder 1A, das ist also wirklich das Allerbeste, was ich bisher gesehen habe in Sachen Grafik, was Rennspiele angeht.
Ja.
Und das ist wirklich sehr, sehr interessant. Also da kann man nur hoffen, dass das Ganze dann auch auf einer Linux-Kiste mit Wine ans Laufen zu bringen ist.
Ja, und
das war es im Grunde genommen, ne?
Ja, also zu Hot Pursuit 2, also zu Hot Pursuit, da möchte ich auch nochmal einsteigen. Das war mein erstes Need for Speed. Und ich fand das damals derbe geil. Ich habe es mit einem Kumpel damals noch über ein serielles Modemkabel gezockt, zu zweit. Und das Coole an dem Spiel war ja, da konnte einer Polizist spielen, der andere konnte Rennfahrer spielen. Und
ja, das war
das war der Hammer. Und ich weiß ja nicht, ob sie das vielleicht endlich mal hinbekommen haben. Du konntest ja Krähenfüße ausfahren und dann konnte der Gegner reinsammeln und dann war das Problem gelöst und du hattest gewonnen. Was allerdings ein bisschen nervig war, ist, dass diese Krähenfüße, sie waren spielerisch entweder overpowered oder unterpowered, je nachdem, auf welcher Karte du warst. Also es gab so eine Karte, da bist du so durch eine Landschaft gefahren, zwischendurch mal durch eine Stadt. Das ist so eine typische Einsteigerkarte gewesen. Und da war es so, da gab es eine Stelle, da hast du diese verdammten Krähenfüße aufgebaut. Und dann hattest du quasi gewonnen, weil diese Strecke war so eng und so schmal an der Stelle, hattest du keine Chance. Ich weiß ja nicht, ging aus den Trailern und aus den Berichterstattungen hervor, dass das endlich mal ausgeglichen ist. Weißt du
also das weiß ich jetzt nicht, das ging da leider nicht hervor. Aber was interessant ist, was Krähenfüße angeht, beziehungsweise Gegner stoppen irgendwie, das soll jetzt auch möglich sein, wenn du nicht Polizist bist, sondern wenn du in der ganz normalen Challenge bist, hast du auch die Möglichkeit, so Krähenfüße auszuwerfen oder ein paar Nägel auf jeden Fall auszuwerfen, um dann die Reifen des Gegners platt zu machen. Was auch, glaube ich, eine sehr, sehr nette Sache ist. Und was es auch noch gibt, den gab es, glaube ich, vorher noch nicht, das ist der Turbo-Boost. Das heißt, du hast jetzt die Möglichkeit, auch für 10, 15 Sekunden einen Turbo-Boost einzuschalten. Das kenne ich eigentlich von Hot Pursuit eigentlich nicht so.
Nee, ich kenne es von Need for Speed Underground. Okay, das ist ein nettes Feature, ich glaube, das ist nicht schlecht. Ich glaube, das stelle ich mir ganz interessant vor. Sofern sie das vom Balancing hinkriegen, fände ich das ziemlich cool. Also ich hoffe auch, dass sie das unter Wein zum Laufen kriegen. Besser wäre es natürlich, wenn das Spiel nativ kommen würde, aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Ja, leider.
Tja.
Ja, apropos nativ, ich glaube, das ist eine super Überleitung. Hast du was von Steam unter Linux gehört?
Hast du das mitbekommen? Ja, habe ich leider mitbekommen. Wo ich mir erstmal gedacht habe, sehr interessant. Weil ich mir denke, Valve spart sich das auf, weil ich glaube, hier Phoronix war ja die Seite, die das als erstes aufgeworfen hat, das Gerücht. Und die haben das ja später auch so ein bisschen was begründet, damit, dass die in der Mac-Version quasi auch die Libraries für Linux gefunden haben und dann noch eine Abfrage, spezielle Abfrage, läuft jetzt hier ein Mac-System oder ein Linux-System drauf. Und es gab ja sogar, ich habe sogar einen Screenshot gesehen von der allerersten Beta- oder Alpha-Version, die unter Linux lief. Das heißt, ich habe so eher den Verdacht, Valve will dieses Jahr noch nicht die große Bombe platzen lassen. Vielleicht fehlen da ein, zwei Publisher, die noch ihre Spiele irgendwie vernünftig lauffähig machen müssten für Linux. Aber ansonsten glaube ich, das kommt nächstes Jahr eventuell doch noch.
Ja, ich habe da auch so die Vermutung. Also diesen Pre-Alpha-Screenshot oder überhaupt so, es gab ja mal auch auf so dubiosen Seiten so Skripts, womit man sich diesen Alpha-Klienten kompilieren konnte. Mhm. Das kam mir schon ziemlich spanisch vor, dass sie da einen Pre-Alpha-Klienten programmiert haben und die Bestätigung folgte dann ja quasi eine Woche später, als sie dann gesagt haben, so Leute, ihr könnt dieses Skript nicht mehr benutzen, wir nehmen das einfach von unserem öffentlichen Server runter. Das wäre quasi sowas wie eine inoffizielle Bestätigung, so hey Leute, ihr habt da was gefunden, das solltet ihr noch gar nicht sehen. Und ich glaube, dein Gedanken, dass das irgendwann nochmal veröffentlicht wird, den kann ich gut nachvollziehen. Vor allen Dingen fand man ja auch im Left 4 Dead, also im ersten Left 4 Dead Client auch Client-Dateien für den Linux-Klienten von Left 4 Dead.
Genau.
Und als das bekannt wurde, hat man das ja auch entfernt. Sprich, da muss was Wahres dran sein an der Geschichte.
Ja, ich glaube, auch Valve wird sich das nicht entgehen lassen, weil die haben ja jetzt hier den Mac als Plattform, die haben Windows als Plattform. Da ist es natürlich die logische Konsequenz, Linux als Plattform auch noch zu haben, weil dann haben sie ja die Marktdominanz schlechthin. Die haben ja schon wirklich sehr gute Spiele mit Half-Life 2, mit Left 4 Dead und anderen Spielen und auch immer mehr Spiele-Publisher machen ja oder publishen ihre Spiele über Steam. Und ich glaube, das werden sie sich nicht entgehen lassen. Da würden sie, glaube ich, Monopolist hoch 100 und könnten da richtig Asche mitmachen, wenn sie das jetzt auch auf Linux rausbringen würden. Und so schwer kann es ja nicht sein, weil vom technischen Standpunkt her, die Spiele sind jetzt alle schon OpenGL-fähig, weil sie halt auf Mac auch laufen müssen und Mac hat halt auch OpenGL. Und die Ausrede, beziehungsweise die Behauptung, dass einige Leute gemeint haben, ja, der Mac hat ja jetzt auch OpenGL 3.2 und Mesa, das, was wir unter Linux nutzen, das hat es ja noch nicht richtig implementiert. Das kann man auch nicht so gelten lassen, weil beim Apple Mac, bei diesem Grafik-Update, was es ja bei Snow Leopard gab, da gab es halt nur ganz rudimentäre Unterstützung für OpenGL 3.2 in einigen Bereichen. Also das heißt, es wird noch nicht mal 90%ig unterstützt oder sowas, sondern höchstens so 10% von OpenGL wird da unterstützt. Also diese Ausrede kann man auch nicht gelten lassen. Also technisch steht da nichts im Weg, also überhaupt nichts im Weg. Und ich glaube, die werden das nächstes Jahr irgendwann mal klar machen. Das wird auf jeden Fall kommen.
Das denke ich auch. Also mal schauen, was die Zukunft bringen wird. Ich drücke den Leuten zumindest die Daumen. Ich hoffe mal nicht, dass das so Lizenzstreitereien werden wie bei UT 2007. Der Client ist ja, so wie ich das verstanden habe, komplett fertig und liegt bei irgendeinem Programmierer auf der Festplatte. Aber den darf man nicht veröffentlichen. Zumindest denke ich, dass einige Lizenznehmer sagen, nee, unter Linux veröffentlichen wir das nicht. Warum auch immer, zumindest ist das halt der Grund, warum UT 2007 halt nicht unter Linux erscheint. Und das finde ich halt ziemlich doof.
Was mir noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das in der vorgehenden Sendung gewählt hast, Zero AD hat eine erste Alpha-Version rausgebracht.
Genau, das ist ein schönes Beispiel. Ich habe ja die Pre-Alpha getestet. Hast du zufällig auch mal so reingeschnuppert in Zero AD?
Ja, es läuft bei mir nicht.
Ah, okay, bei mir.
Ich habe es runtergeladen extra, aber es läuft nicht.
Ah, Mist. Ja, also ich habe es runtergeladen, installiert und im Vergleich zu der Alpha, die ich getestet habe, hat sich ein bisschen was getan. Also die Leute haben das Balancing tierisch verbessert. Also was mich halt damals gestört hatte, war ja, dass es so eine Killer-Einheit gab. Ich glaube, das haben die Entwickler mit Absicht gemacht. Und zwar konnten die Arbeiter, das ist einfach eine Arbeiterfrau ins gegnerische Lager geschickt. Die hat mit ihrem Hammer einfach mal so ganze Klöster und Häuser und Mauern kaputt gekloppt. Und das war halt so die Overkill-Einheit, womit du quasi das Balancing aufgehoben hast. Und die haben das Balancing jetzt halt ziemlich gut hingekriegt. Und auch technisch haben die tierisch an der Performance geschraubt. Also auf meinem kleinen IPC kann ich dieses Spiel auch schon, naja, Anti-Aliasing kann ich nicht anstellen, aber den Rest kann ich auf Anschlag stellen und das läuft 1A
auf dem I. Das ist schön, ja. Also von der Grafik her sieht es ja auch relativ ordentlich aus. Ich glaube, das ist eines der besten 2D/3D-Games, die ich so gesehen habe.
Ja. Also ich würde
die auf jeden Fall genial gemacht, muss man sagen. Nur halt, es ist halt ziemlich buggy von dem, was ich gehört habe. Und einige Menüs sollen nicht funktionieren, habe ich gelesen. Und naja, müssen wir mal schauen, wie das Ganze aussieht. Es gab ja auch auf Golem diesen Artikel und da gab es relativ viel Feedback von Leuten, die das auch ausprobiert haben. Und die meinten, es würde doch noch relativ viel buggy sein und
genau,
dass die relativ lange schon entwickeln und wo man sich langsam die Frage stellt, lohnt es sich das zu entwickeln? Noch weiter. Aber ich finde es relativ gut, so wie es jetzt aussieht und muss ja nicht immer technisch auf dem neuesten Stand sein. Das ist ja, muss halt Spielspaß mitbringen und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Sachen für Spiele allgemein. Was haben wir jetzt auch, wenn ich das jetzt so vergleiche, was mir noch eingefallen ist, ich glaube, Auf der Gamescom haben die auch die Worms-Macher, also Team 17, angekündigt, dass sie jetzt nochmal ein 2D-Worms rausbringen,
ja,
weil die Community quasi gesagt hat, nee, wir wollen kein 3D, das ist alles Kacke. 2D war doch besser. Und die haben jetzt wirklich einen, ich glaube, wie nennen sie es, Reloaded oder irgendwie sowas,
genau,
Worms Reloaded oder sowas nennt sie das. Also das zeigt ja auch die Richtung, wo es dann hingeht. Wahrscheinlich bei den meisten Spielen geht es halt nicht mehr so hin, größer, weiter, besser, sondern man bekennt sich quasi auf die alten
Tugenden.
Guten Sachen, auf die alten guten Tugenden und will halt wieder das Gameplay irgendwie
in Vordergrund
Augenschein nehmen, ja.
Genau. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also dieses Zero AD sieht sehr gut aus und auch die Soundeffekte sind ganz lustig. Also da haben die Entwickler sich wahrscheinlich auch einen derben Scherz oder einen derben Spaß erlaubt. Die haben nämlich ihre eigenen Stimmen halt in diese Arbeit da reingesteckt. Und das hört sich teilweise ziemlich ulkig an, wenn du da so einen bärtigen Baden hast mit seiner Axt und dann kommt da so eine piepsige Stimme. Ja, hier bin ich. Und das ist halt ganz cool. Also es ist auch nett gemacht. Und spielerisch ist das Spiel wahrscheinlich irgendwie so bei Age of Empires einzuordnen. Ich glaube, das schließt dann halt auch eine Lücke, weil wenn man mal so überlegt, unter Linux gibt es bestimmt 20 Millionen Ego-Shooter und mir fallen allerdings höchstens 3, 4, 5 gute Strategiespiele ein. Da wären UFO, ja, AI, Gleist oder Gleist, oder wie man das immer ausspricht.
Gleist, glaube ich, heißt es.
Genau, Gleist. Und das war's dann auch. Und Wildlands. Aber das war's.
Battle for Westnoth gibt es ja auch noch.
Stimmt, das ist rundenbasierend. Das habe ich zum Beispiel noch nie angezockt. Ich mag, bin nicht
ja, so. Ich habe es auch noch mal angezockt, fand aber die Grafik so ein bisschen. Man muss wahrscheinlich mehr Zeit haben, um das dann gut zu finden, weil die Grafik hat so irgendwie keine Lust. Da hat man keine Lust nach 3, 4 Minuten, weil das einfach. Teilweise hast du die Leute oder die Computergegner da in irgendwelche Bäume rennen sehen oder sich überschneiden sehen mit anderen Grafiken und das war halt. Hat nicht so richtig Lust gemacht. Würde es immer mal anzocken, aber hab's selber noch nie richtig durchgezockt. Man muss ja, glaube ich, eine ganze Menge Zeit haben, um das dann auch wirklich
spielen zocken zu können. Genau, ja, das war auch das, was mir damals den letzten Nerv geraubt hat. Also du hast da ja dein Gitterfeld und dann musst du deine Einheit nach vorne, nach hinten bewegen. Erinnert mich so ein bisschen an wie heißt das, Zauberwald, dieses alte Brettspiel. Ist ganz nett gemacht.
Genau, ja.
Aber es ist einfach. Es ist einfach nicht mehr Höhe der Zeit. Es ist spielerisch wahrscheinlich ganz nett, wenn du dich mit dem ganzen Regelwerk auseinandersetzt, aber sonst nicht schön. Und ich glaube, das geht bei Wildlands genauso. Also ich habe einen relativ großen Monitor und versuche da mal Wildlands zu spielen in der nativen Auflösung. Da sind die Männchen ungefähr 3 Pixel groß und macht halt auch keinen Spaß. Und ich glaube, diese Lücke schließt dann halt Zero AD. Und ich hoffe mal, dass die im Dezember, wenn sie das alles schaffen, die Beta-Version rausbringen, die dann auch im Singleplayer-Modus spielbar ist, wo dann halt alles da ist, bis auf die Kampagne. Und wenn das soweit ist, ich glaube, dann wird das Spiel einschlagen wie eine Bombe.
Ja, auf jeden Fall. Da bin ich auch relativ sicher. Also es sieht auf jeden Fall relativ gut aus. Also hier, das ist auf jeden Fall eine gute Sache, diese Alpha 1, das ist jetzt endlich, glaube ich, 9 Jahre Entwicklungszeit oder sowas haben sie dafür gebraucht und das ist schon ganzer Batzen. Das ist gut, dass sie jetzt den Alpha veröffentlicht haben, dann sieht man auch, kriegt man mehr Publikum, kriegt man vielleicht auch ein paar Entwickler, die da ein bisschen helfen wollen oder auch Bug-Reporten, ist ja auch schon eine sehr große Hilfe.
Ja, Zero AD ist ein tolles Spiel und ich denke, das Thema werden wir auch noch öfters behandeln. Ja, was ist denn deine Software- oder Spieleperle des Monats oder der Woche? Was hast du denn so in letzter Zeit gespielt?
Ah, das ist relativ wenig, was ich jetzt zocke. Das, was ich am meisten zocke, ist Hedge Wars, muss ich ganz ehrlich sagen. Das liegt einfach daran, weil das in einer Vorlesung während des Studiums relativ Spaß macht. Das zocken, wenn die Vorlesung langweilig ist oder sowas, kann man sich da so zu 10 oder so auf einen Server anmelden und dann jeder kriegt einen Wurm oder einen Igel, bei Hedge Wars natürlich, und kann dann quasi diesen Worms-Clone zocken und das macht relativ viel Spaß. Das ist so das Spiel, was ich am meisten zocke. Ansonsten noch so ein bisschen Open Arena, also dieser Quake 3 Arena-Clone, weil ich eher so Quake-Spieler bin oder auf jeden Fall Spaß damit habe. Das macht relativ viel Spaß, ist zwar alt, die Grafik sieht auch nicht mehr so taufrisch aus, aber es macht relativ viel Spaß noch. Und Counter-Strike ist auch noch eines meiner Lieblingsspiele.
Ah, das
muss ich aber ehrlich zugeben, das habe ich schon, glaube ich, seit 6 Monaten nicht mehr gespielt.
Ich auch nicht. Ja, coole Sache, ja. Über Hedge Wars könnten wir eigentlich auch mal was machen. Das habe ich bis zum Verrecken gespielt.
Ja.
Das ist
ja, Hedgehogs macht Riesenspaß. Vor allen Dingen finde ich das auch richtig genial, dass man auch, während man spielt, auch manchmal teilweise auf einigen Servern in einigen Räumen die auf Entwickler trifft und dann mit denen so ein bisschen was quatschen kann und dann auch so Verbesserungsvorschläge denen geben kann. Und die bauen das dann auch richtig ein. Also die entwickeln da auch aktiv weiter. Ich glaube, es ist vor kurzem eine neue Version rausgekommen, 0.9.13. Und da haben sie einige neue Waffen eingeführt, haben sie neue Fässer zum Beispiel eingeführt, die jetzt explodieren können und so Feuerbälle quasi vom Himmel regnen lassen. Und das ist wirklich eine gute Neuerung. Physik haben sie updated, neue Waffen hinzugefügt. Und das finde ich doch relativ gut. Und ich glaube, es macht auch allen denjenigen Spaß, die Worms Armageddon immer gerne auf dem PC gezockt haben. Und da ist es ja fast ein 1:1-Klon. Hedge Wars, und nur die Waffen sind halt ein bisschen was geiler, und deshalb würde ich sagen, Hedge Wars auf jeden Fall mal.
Ja, also Hedge Wars ist, glaube ich, so der Tipp der Woche. Ja, stimmt, das ist eine schöne Idee. Ja, ich glaube, dann haben wir das jetzt auch so langsam. Ich habe jetzt fast eine Stunde Material zusammen. Danke, dass du da warst. Ich denke mal, wir werden es auch beim nächsten Mal hören.
Ja, hoffe ich doch, ne?
Genau. Und ich hoffe diesmal auf eine ganze Menge Hörerfeedback, und ich glaube, auch in der nächsten Folge werden wir umziehen. Ich verrate noch nicht, wohin wir ziehen, aber es wird eine ziemlich große und knackige neue Webseite geben. Und da bleibt einfach mal auf der TuxFM-Seite und lasst euch überraschen. Ja, das war meine erste Sendung mit LessJack. Wer weiteres Interesse an seinem Podcast TechView hat, kann natürlich in die Shownotes zur Sendung gucken. Dort findet ihr alle Links zu seinem Podcast, und ich kann euch wirklich raten, die sind sehr interessant, sehr spaßig und sehr, sehr kurzweilig. Also ich persönlich habe den auf meinem Podcast-Reader drinne und ich höre jede Folge mit Genuss. Das ist übrigens nicht übertrieben, die Themen sind wirklich sehr technisch versiert und schön aufbereitet. Ich hoffe, wir hören ihn auch in einer weiteren Sendung. Vielleicht wird daraus ja etwas Regelmäßiges. Ja. Nochmal ganz kurz zwei Sachen in eigener Sache. Die nächste Ausgabe, die wird eine etwas andere, eine etwas überarbeitetere. Ihr habt ja jetzt schon gemerkt, hey, wir sind jetzt schon zu zweit, und ich denke mal, das wird auch weiterhin so bleiben. Aber auch an der Homepage wird sich einiges tun. Ich werde ein anderes Podcast-CMS einsetzen, die Homepage etwas überarbeiten und auch euch mehr Möglichkeiten geben, den Podcast mit zu gestalten. Ja, wir sind jetzt am Ende. Nach knapp 45 Minuten Podcast neige ich mich dem Ende zu. Ich verabschiede mich schon mal von euch, und diesmal habe ich, wie versprochen, einen besonderen Leckerbissen von euch. Denn eine meiner Lieblingsband, die Nine Inch Nails, haben sich dazu entschlossen, vor einiger Zeit ihre Alben unter der Creative Commons bei Commercial Share Alike zu veröffentlichen. Und das ist für mich Grund genug zu sagen, hey, ich spiele diese tolle Musik in meinem Podcast, und ich kann euch ganz ehrlich sagen, es lohnt sich. Ich spiele euch aus ihrem Album The Slip das Lied Disziplin, ein sehr schöner Elektromix. Die nächste Ausgabe vom Playing Penguin Podcast, die folgt so Mitte, Ende September. Die Themen sind natürlich wie immer tagesaktuell, und ich freue mich, wenn ihr mir Feedback schreibt. Unter tripah@googlemail.com erreicht ihr mich. Ja, und was gibt es sonst noch zu sagen? Eigentlich nicht viel, außer, dass es eine schöne Sendung war, dass ich mich sehr gefreut habe und dass wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder hören. Bis dann, euer Chris. Wearing down, down, down.
Ja, bevor ihr jetzt ganz abschaltet, das war eine Sendung vom Playing Penguin Podcast, erschienen im Jahre 2010 unter der Creative Commons by Non-Commercial Share Alike. Lieder sind vielleicht anders lizenziert. Das Lied hieß Discipline von Nine Inch Nails. Weitere Infos unter tuxfm.spiele.